Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Die Lage im Nahen Osten hat sich in den vergangenen Tagen dramatisch zugespitzt. Der Iran wehrt sich mit Raketen und Drohnen. Israel und seine Verbündeten versuchen, einen Grossteil von diesen Angriffen abzufangen. Und der Rest der Welt beobachtet gespannt, wie fest und vor allem wie weit sich der Konflikt noch könnte ausbreiten.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
In der aktuellen prekären Situation stehen auch viele Fragen im Raum. Wie lange hält der Iran überhaupt noch durch? Und wie hoch ist das Risiko, dass aus dieser Eskalation ein deutlich grösserer regionaler oder auch internationaler Konflikt entsteht? Gleichzeitig spielt sich ein Teil von dem Krieg auch öffentlich ab. In den sozialen Medien verbreiten sich Videos von Raketenstarts, Abfangmanöver oder Einschlägen zum Teil in Echtzeit. Und man fragt sich, was ist echt und was ist fake? Mein Name ist Fabio Schmidt und diese und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit Marcel Berni. Er ist Dozent für strategische Studien an der Militärakademie MILAG an der ETH Zürich. Herr Berni, herzlich willkommen zurück im Durchblick.
Guten Tag.
Was ist Ihre Einschätzung? Wie lange kann der Iran seine Raketenangriffe in der aktuellen Intensität eigentlich noch fortsetzen? Oder ganz zugespitzt gefragt, wann geht dem Iran die Munition aus?
Das wissen wir alle nicht. Es liegt ganz klar im Kalkül vom Iran, dass genau diese Frage eben nicht beantwortet werden kann. Also, dass weder die Israelis noch die Amerikaner genau wissen, wie lange der Iran sich noch wehren kann. Und das ist genau der sogenannte Abnutzungswettlauf, der im Moment im Gang ist. Jetzt haben die Amerikaner grosse Zahlen verkündet. Der amerikanische Generalstabschef hat gestern gesagt, dass die Frequenz vom iranischen Raketenbeschuss seit Kriegsanfang am Samstag um sage und schreibe 86% gesunken sei und der Drohnenbeschuss sei um 73% gesunken. Und daraus kann man jetzt zwei Schlüsse ziehen. Erstens, der Iran schützt seine Reserven. Oder zweitens, die Israelis und die Amerikaner haben es tatsächlich geschafft, die iranische Munition und auch die iranischen Abschussvorrichtungen erfolgreich zu dezimieren. Aber so richtig beantworten werden wir die Frage erst in einigen Wochen können.
Wird jetzt so eine Nation wie der Iran nebenbei auch noch weiter ausrüsten, also produzieren, oder ist man da so fokussiert auf die Angriffe?
Ich glaube, im Moment überwiegt die militärische Bedrohung. Das System Iran ist im Moment in einem unglaublichen Dauerstress. Und ich glaube, die Produktion ist im Moment sehr stark im Hintergrund. Es geht darum, einfach das Überleben vom Regime sicherzustellen. Das ist das primäre Ziel. Und dem wird alles untergeordnet. Und wirklich die weitreichende Waffenproduktion, das hat vor dem Krieg stattgefunden und wird auch, wenn der Krieg einst ein bisschen weniger kinetisch, also weniger mit Waffengewalt ausgeführt wird, wieder aufgenommen werden.
Jetzt die USA und Israel haben von Anfang an mit einem schnellen, klaren Verlauf gerechnet. Die Erwartung war nicht wirklich realistisch gewesen, wenn man jetzt so zurückschaut, oder?
Nein, weil das iranische Regime hat sich sehr lang genau auf so einen Worst Case, auf so einen existenziellen Krieg vorbereitet. Und auch innerhalb der amerikanischen Geheimdienstkreise und der Militärkreise hat sehr viel warnende Stimmen vor so einer Operation, vor so einem weiteren Abenteuer im Nahen Osten gegeben. Und man kann jetzt schon sagen, oder, aus technologischer Sicht sind die Erwartungen von einem schnellen, präzisen Erfolg plausibel gewesen, weil die Amerikaner und auch die Israelis sind konventionell massiv überlegen, sie sind technologisch massiv überlegen. Denken zum Beispiel zurück an die Tötung vor iranischer Führung. Aber das Problem kommt jetzt eben auf strategischer Stufe, wo man jetzt sieht, dass der Iran den Krieg ganz, ganz bewusst dezentralisiert und ganz bewusst in die Länge zieht. Und damit werden der amerikanische und der israelische Kriegsziel jetzt immer mehr zu grösseren Problemen kommen, dass man die taktisch-operativ Stufe, also die technologische Überlegenheit, kann mit dem strategischen Ziel vom Regimewandel kann synchronisieren. Und das wird die ganz, ganz grosse Herausforderung sein. Und darum ist der schnell klar Sieg im Moment sehr illusorisch.
Wie hat sich jetzt Amerika umorientiert in der Strategie? Was denken Sie, was ist so die aktuelle Strategie, wo man am besten fährt?
Genau, wenn man eine Strategie bewertet, lohnt es sich, mit der politischen Zielsetzung anzufangen. Und dort hat Trump ja vor allem drei Ziele kommuniziert. Also er will das iranische Atomprogramm endgültig zu zerstören. Das haben sie schon im letzten Sommer probiert mit der Operation Midnight Hammer. Ist anscheinend nicht ganz glückt. Zweitens will er das iranische Raketenprogramm und die iranische Marine ausschalten. Und drittens will er noch die iranische Miliz, also vor allem die Verbündeten vom iranischen Regime, die Achse des Widerstands will er schwächen. Und jetzt sieht man schon, die Ziele sind sehr umfassend. Und jetzt kommt Benjamin Netanyahu noch dazu, der noch gerade ein Regime-Change, das heisst eine neue Regierung im Iran, will installieren. Und es zeichnet sich wahrscheinlich ab, dass all diese Ziele gleichzeitig nur sehr, sehr schwer zu erreichen sind. Wir sehen jetzt im Moment auch, dass die Amerikaner und die Israelis sehr stark auf militärische Mittel setzen. Und das Militär allein ist sehr gut darin, militärische Probleme zu lösen. Aber das Problem, was sich auf strategischer, auf langfristiger Sicht eben stellt, ist ein politisches, ist ein ziviles Problem, nämlich eine neue Gesellschaft schaffen. Und das allein kann das Militär nicht lösen.
Wie würden Sie die militärische Position vom Iran einschätzen? Eher defensiv unter Druck oder strategisch kalkulierend?
Wahrscheinlich eher zweit. Die Islamische Republik will, wie bereits gesagt, den Krieg wirklich ausdehnen. Sie will nicht die Länge ziehen und sie will ihn vor allem für die Angreifer verteuern. Es geht darum, einerseits finanziell grosse Opfer im Westen zu provozieren, aber auch mehr Tote, mehr Verletzte. Und eigentlich so die Geduld von Netanyahu, die Geduld von Trump zu erschöpfen und kaputt zu machen. Und was wir vorher gesehen haben, oder, der Trump hat eigentlich ganz, ganz verschiedene Kriegsziele, die eben aus militärischer Sicht sehr schwierig oder nur mit militärischen Mitteln sehr schwierig zu erreichen sind. Und das iranische Regime hat derzeit eigentlich ganz klar einfach ein wichtiges Ziel, und das ist das Überleben. Und das Überleben, dem wird alles untergeordnet, und darum setzt Teheran auf die einzige Chance, die es hat, nämlich auf Geduld, die eigenen Verluste im Moment in Kauf zu nehmen und eben gleichzeitig punktuell, graduell entgegenzuwirken, vor allem mit Luftschlägen gegen verwundbare Ziele und so die westliche Luftabwehrsysteme ganz klar zu überlasten und der Region aufzuzeigen, dass der Krieg, wenn er lang dauert, viel, viel kostspieliger wird, als er im Moment schon ist.
Sie haben es eben gesagt, die Rundumschläge, und sie greifen die Ziele in unmittelbarer Nähe, wo so ein bisschen, ja, die Freunde vom Westen sind. Wie hoch ist das Risiko von so einer regionalen Ausweitung dort unten im Nahen Osten?
Eigentlich hat der Iran ja das bereits schon fast geschafft, oder? Es sind viel mehr Länder in den Krieg involviert worden als noch zu Kriegsbeginn. Und jetzt ist natürlich die Frage, geht es weiter so oder nimmt die Tendenz so Fortsetzung? Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, die hängt vor allem damit ab, ob es am Iran gelingt, einen wirklichen Mehrfrontenkrieg vom Zaun zu brechen. Das heisst, dass eben auch noch die nichtstaatlichen Verbündeten vom iranischen Regime, also zum Beispiel die Hisbollah, aber auch schiitische Milizen im Irak und in Syrien oder die Houthis im Jemen, würden zusätzliche Fronten aufmachen gegen westliche Ziele und so eben den Krieg weiter zu verlängern und weiter zu verteuern für den Westen.
Die nächste Stufe wäre noch international. Jetzt ist das Szenario mit Beteiligungen von mehreren Grossmächten in dem Fall realistisch oder eher unwahrscheinlich? Ich meine, der Trump macht ja auch jetzt zum Beispiel den europäischen Staaten grossen Druck, oder?
Genau. Einerseits sieht sich Europa immer mehr in einer schwierigen Situation, dass man muss Folge leisten, quasi, weil man von den Amerikanern abhängt. Aber ich glaube, wenn man von Grossmächten redet, lohnt es sich vor allem auf Russland und auf China zu schauen. Und ich glaube, beide werden nicht aktiv in den Krieg eingreifen. Russland einerseits hat zwar eine sehr starke verteidigungspolitische Zusammenarbeit mit dem iranischen Regime, aber Russland ist in der Ukraine gebunden und hat kein Interesse, in einen Krieg gegen die USA einzutreten. Bei China ist es ein bisschen anders. Sie haben zwar oder Angriff von den Amerikanern, von den Israelis verurteilt, aber ich glaube, China ist vor allem am iranischen Öl einfach wirtschaftlich interessiert. Und China will eine Art Detente, eine Entspannung mit dem Trump. Denken an den Zollkrieg letztes Jahr, oder? Und ich könnte mir darum vorstellen, dass China auch nicht wird eingreifen und sich stattdessen auf sein strategische Ziel in aller Ruhe vorbereiten, nämlich eine mögliche Übernahme von Taiwan. Und wenn wir jetzt an so ein Szenario denken, dann hat die USA damit eigentlich die besten Legitimationsgründe geschaffen, die auch China nutzen könnte, nämlich dass das Völkerrecht, dass der illegale Angriffskrieg verboten ist, der ja im Moment eigentlich völlig mit Füßen getreten wird.
Das lenkt halt im Moment alles ein bisschen die Aufmerksamkeit auf die Erde an. Das nützt natürlich auch andere aus.
Genau.
Das ist strategisch sehr schlau, ja. Jetzt mal ein anderes Thema noch. Man sieht ja immer wieder Videos von Raketen, die abgefangen werden. Wie funktionieren eigentlich grundsätzlich solche Abwehrsysteme?
Moderne Raketenabwehrsysteme, die bestehen aus einer ganz, ganz sensiblen Koordination von Sensoren, von Computern und von Abfangraketen. Und im Idealfall erkennt das Radar einen findlichen Raketenstart oder einen findlichen Beschuss, kann eine Drohne sein, und dann wird die Flugbahn von diesem Beschuss wird eigentlich berechnet. Und dann entscheidet man meistens automatisiert innerhalb von Sekunden, dass eine Abfangrakete muss gestartet werden. Und die Rakete berechnet eben auch, wo der optimale Einschlagspunkt von der angreifenden Waffe, von der angreifenden Rakete ist. Und dann gibt es eigentlich zwei Raketen, die gegeneinander aufeinander losschiessen. Die Abfangrakete, die Angriffsrakete probiert direkt zu zerstören oder aber eine Explosion in unmittelbarer Nähe provoziert, um eben den Beschuss unschädlich zu machen.
Jetzt, welche Staaten zum Beispiel in Europa verfügen über so ein Abwehrsystem?
Vor allem Israel, die USA, teilweise auch die Ukraine, Russland, China, das sind so die Länder, die leistungsfähigsten Raketenabwehrsysteme haben. In Europa sind es vor allem auch NATO-Länder, aber man muss natürlich ganz klar sagen, dass Europa nie die gleiche dichte und die gleiche mehrschichtige Verteidigung hat, wie das zum Beispiel Israel hat. Israel ist da wirklich im Westen am stärksten aufgestellt.
Jetzt in den sozialen Medien sieht man ja auch viel eben so Videos fast in Echtzeit von so Raketenstart, Drohnenflüge oder eben Einschläge oder eben auch von diesen Raketenabwehrsystemen. Man weiss auch nicht immer, was ist echt, was ist fake, heute mit dem ganzen AI. Aber können solche Open-Source-Informationen dem Iran oder auch anderen Akteuren wirklich helfen, zum Beispiel Standort von solchen Luftabwehrsystemen, die Reaktionsmuster oder die Abfangroute zu analysieren und nachher so in ihren weiteren Angriff zu optimieren?
Grundsätzlich ist das ein ganz grosses Problem, das ihr hier ansprecht. Und die Militäranalysten im Westen haben im Ukraine-Krieg immer wieder darauf hingewiesen. Und es ist ja immer auch wieder von der Ukraine sehr erfolgreich genutzt worden, um russische Ziele unter Beschuss zu nehmen. Jetzt, ich glaube aber, im Moment ist das viel, viel grössere Problem im Iran, dass das System unter massivem Dauerbeschuss, unter massivem Stress steht. Und ich glaube, darum ist im Moment auch die beste Auswertung und auch die besten Lagebilder sind sehr begrenzt in ihrer Wirkung, weil es zuerst mal vor allem darum geht, einfach zu überleben und quasi im nächsten Schritt wild um sich herum zu schiessen. Und diesbezüglich, glaube ich, ist die langfristige Thematik, die ihr angesprochen habt, im Moment noch nicht so zentral.
Jetzt, was wäre aus militärischer Sicht ein realistisches Szenario für die kommende Woche aus Ihrer Sicht?
Ich sehe zwei mögliche Szenarien. Das erste Szenario wäre eine schnelle Siegesverkündung von den Amerikanern und den Israelis. In diesem Szenario gelingt es, das Raketenprogramm und auch die iranische Marine weitgehend zu zerstören. Da sind die Amerikaner sehr gut unterwegs. Und trotzdem aber würde wahrscheinlich ein Regimewechsel nicht so schnell möglich werden oder zeichnet sich nicht so schnell ab. Und darum würde auch keine Kapitulation von Teheran erfolgen. Und dann wird wahrscheinlich irgendwann mal der Druck auf Trump und auf Netanyahu sehr stark zunehmen, den Krieg endlich zu beenden. Einerseits wegen Eskalationsängsten, dass eben noch mehr Länder in den Krieg verwickelt würden. Und andererseits auch wegen den ökonomischen Kosten. Das zweite Szenario. Dort sehe ich eine Weiterführung vom Krieg, weil es am Iran gelingt, ganz eine breite Allianz in den Krieg hineinzuziehen. Und dann hätten wir dann wirklich die Allianz zwischen USA und Israel, wo die Golfländer, also die arabischen Staaten im Golfgebiet, würden erweitert werden. Und dort wäre nachher eine ganz klare Zielkoordination nötig und alle müssten am gleichen Strick ziehen, nämlich dass alle den Regimewechsel wirklich wollen erzwingen. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der Krieg länger würde gehen, weil das iranische Regime sich ziemlich sicher würde verschanzen.
Wir werden sehen, wie es weitergeht. Herr Berni, danke Ihnen viel mal für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Merci vielmals.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst, dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabian Schmidt, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.